Hast du dich jemals so gefühlt, als wärst du völlig zu Unrecht auf die Ersatzbank verbannt worden?
Oh ja, das kennt, glaube ich, echt jeder von uns.
Also genau in dem Moment, wo du eigentlich deinen größten Beitrag leisten wolltest. Du bist auf dem absoluten Höhepunkt, du hast einen ganz klaren Plan, bist voller Energie und dann bumm.
Das Leben zieht einfach den Stecker.
Genau, völliger Stillstand.
Ja, das ist ein universelles und auch echt extrem schmerzhaftes Gefühl, ne? Man fühlt sich total isoliert, irgendwie alle Handlungsmöglichkeiten beraubt und naja, man fängt halt unweigerlich an, sich zu fragen, ob all diese Vorarbeit, das ganze Herzblut, ob das im Grunde völlig umsonst war.
Und genau dieses Szenario schauen wir uns heute an. Schön, dass du bei dieser intensiven Analyse dabei bist. Wir durchleuchten heute nämlich die Aufzeichnungen und das Skript von Dr. Matthew S. Harmon, also genauer gesagt seine dritte Session über den Philipperbrief.
Genau.
Und im Zentrum dieser Quellen steht die historische Figur des Apostels Paulus und so ein Konzept, das Harmon den Fortschritt des Evangeliums nennt.
Ja, und unsere Mission für diese Untersuchung heute ist wirklich hochspannend. Wir wollen nämlich dekonstruieren, wie massive persönliche Einschränkungen, also scheinbare Lebenskatastrophen,
ja.
In diesem Fall war das ein mehrjähriger zermürbender Hausarrest im ersten Jahrhundert, wie genau das zu einem Katalysator für eine beispiellose, ja geradezu virale Verbreitung von Ideen werden kann.
Das ist im Grunde wirklich eine historische Meisterklasse in Sachen Perspektivenwechsel. Und das Beste daran, völlig ohne theologischen Fachjargon.
Richtig.
Wir suchen hier nach den Mechanismen dahinter, also um zu verstehen, wie so eine Dynamik unser modernes Verständnis von Einfluss, von strategischer Geduld und echter Resilienz eigentlich komplett auf den Kopf stellen kann.
Absolut. Und um dieses historische Judo-Manöver, nenne ich es mal, zu begreifen, müssen wir uns zuerst das Spielfeld ansehen, das in den Quellen beschrieben wird.
Okay, lass uns da mal reingehen.
Ja. Also die Chronologie, die Harmon da skizziert, die liest sich echt wie so ein antiker Thriller. Das beginnt so um das Jahr 75 nach Christus in Jerusalem. Paulus wird verhaftet. Darauf folgen geschlagene 3 Jahre in Gewahrsam in Caesarea.
Wahnsinn, 3 Jahre einfach nur?
Genau, eine endlose lange Partie, völlig ohne Ergebnis. Dann gibt es einen Transport über das Mittelmeer, einen dramatischen Schiffbruch.
Ah ja, das wird in der Apostelgeschichte Kapitel 27 ja fast schon filmreif beschrieben, ne?
Absolut filmreif. Und schließlich, so um das Jahr 60, die Ankunft in Rom.
Und das ist der Punkt, an dem ich beim Lesen der Quellen echt dachte, okay, jetzt kommt das tiefe, dunkle Verlies, Wasser und Brot.
Ja, würde man erwarten.
Aber überraschenderweise landet er in einer Art VIP-Hausarrest. Er hat da eine eigene gemietete Wohnung.
Wobei, wir dürfen diesen Komfort jetzt auch nicht überbewerten, ne? Der römische Staat stellte ihm zwar diesen Raum zur Verfügung, aber die haben ihn nicht verpflegt.
Ah, okay.
Er war komplett auf externe Spenden und die Logistik seiner Anhänger angewiesen, um überhaupt zu überleben. Er musste sogar seine eigene Miete zahlen.
Okay, aber das wirklich Einschneidende an der Sache war ja nicht die Miete.
Nein, überhaupt nicht.
Er saß in dieser Wohnung und war physisch, also wirklich 24 Stunden am Tag, an einen römischen Wächter gekettet. Und Harmon betonte explizit, dass das nicht irgendwelche städtischen Hilfs-Sheriffs waren. Ne?
Richtig, das waren Soldaten der Prätorianergarde.
Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, das ist eine ganz entscheidende historische Nuance hier. Diese Garde, das war eine Eliteeinheit von damals so schätzungsweise 9000 Mann. Das war die persönliche Leibgarde des Kaisers.
Krass.
Diese Männer waren keine einfachen Befehlsempfänger, weißt du? Die spielten in der römischen Politik total oft die Rolle von Königsmachern.
Also die hatten echte Macht.
Enorme Macht. Die hatten die Macht, Kaiser zu stürzen und neue auf den Thron zu heben. Und genau diese politischen Schwergewichte wurden nun in Schichten von 4 bis 6 Stunden an das Handgelenk dieses einen Gefangenen gekettet.
Okay, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, das ist eine völlig absurde Situation. Man spricht ja im Marketing oft von einem Captive Audience, also einem Publikum, das nicht weglaufen kann.
Genau.
Paulus hatte keine Wachen. Die Wachen waren mit Paulus gefangen. Stell dir vor, du bist da so ein hartgesottener Elitesoldat. Du kommst zu deiner Schicht und musst dir 4 Stunden lang die Überzeugungen von so einem Wanderprediger über einen gekreuzigten Zimmermann aus Israel anhören.
Ja, und du kannst einfach nicht weg.
Und Paulus hat denen völlig unmissverständlich klargemacht, dass nicht der römische Kaiser sein Schicksal bestimmt, sondern sein Gott. Das muss dir doch wahnsinnig gemacht haben, oder?
Die Ironie der römischen Strategie ist ja hier echt kaum zu überbieten. Das Imperium betrachtete diesen Mann ja als intellektuelle Bedrohung, als potenziellen Unruhestifter.
Ja, klar.
Die logische staatliche Maßnahme ist dann natürlich isolieren und mundtot machen. Aber durch diese ganz spezifische Form der Bewachung schleusen sie seine Botschaft unwissentlich direkt in das absolute Epizentrum ihrer eigenen Machtstruktur ein.
Sie haben ihm im Grunde ein Megafon direkt ins Vorzimmer des Kaisers gestellt.
Exakt. Als normaler Prediger da draußen auf der Straße hätte er diese Eliteschicht niemals erreicht. Unter gar keinen Umständen.
Und das hat sogar funktioniert, oder? Hamo zitiert da doch eine Stelle?
Ja, er belegt den Erfolg dieser unfreiwilligen Infiltration mit einem Verweis auf Philipper 4, Vers 22. Da sendet Paulus am Ende des Briefes Grüße von Gläubigen, die explizit zum Zitat Haus des Kaisers gehören.
Wow.
Die Taktik der Römer hat sich also wirklich in ihr absolutes Gegenteil verkehrt.
Okay, warte mal. Wenn die Römer ihn so prominent festsetzen und seine Botschaft bis in den Palast vordringt, müssten dann die Anhänger draußen auf den Straßen nicht in völlige Panik verfallen?
Wie meinst du das?
Naja, die logische menschliche Reaktion auf die Verhaftung des eigenen Anführers ist doch sofort unterzutauchen. Man löscht seine Spuren, man kappt die Verbindungen und hofft einfach, dass man nicht der Nächste auf der Liste dieser Prätorianer ist.
Das wäre definitiv das erwartbare psychologische Muster, ja. Hamon arbeitet jedoch aus den Texten heraus, dass die Gläubigen in Rom völlig kontraintuitiv reagierten.
Also sie sind nicht geflüchtet?
Nein, sie wurden durch die Gefangenschaft ihres prominentesten Kopfes nicht eingeschüchtert. Stattdessen begannen sie, ihre Botschaft noch kühner und furchtloser zu verbreiten.
Aber wie ergibt das Sinn? Wenn ich sehe, dass mein Mentor da in Ketten liegt, trete ich doch nicht erst recht aufs Gaspedal.
Um diese Mechanik zu entschlüsseln, verweist Hamon auf ein früheres Ereignis in den Quellen. In der Apostelgeschichte 4, schon damals, nach so einer massiven Verfolgungswelle, beteten die Anhänger nicht etwa um physische Sicherheit oder ein ruhiges Leben.
Sondern?
Sie beteten explizit um mehr Kühnheit. Der Schlüssel liegt in der Verlagerung ihres Vertrauens. Die setzten ihr Vertrauen halt nicht in politische Stabilität oder persönliche Sicherheit, sondern in eine höhere, göttliche Autorität.
Ah, okay. Wenn man also realisiert, dass selbst das Schlimmste, was das mächtigste Imperium der Welt tun kann, nämlich den Anführer an Elitesoldaten zu ketten, wenn selbst das die Idee nicht stoppen kann,
genau,
dann verliert diese staatliche Bedrohung eigentlich ihre Zähne. Die Angst verliert ihr Fundament, weil das Worst-Case-Szenario bereits eingetreten ist und trotzdem Fortschritt stattfindet.
Sehr gut zusammengefasst. Und das bringt Hamons Analyse nahtlos in unsere heutige Zeit. Er benennt nämlich zwei Hauptgründe, warum es uns heute oft an genau diesem Mut fehlt, für unsere Überzeugungen einzustehen.
Okay, was sind die?
Einerseits diagnostiziert er eine ausgeprägte Menschenfurcht. Also eine Furcht vor Menschen, die unsere Ehrfurcht vor Gott oder einer höheren Wahrheit einfach übersteigt.
Das lässt sich ja sofort auf heute übersetzen. Das ist die moderne Angst vor dem sozialen Abstieg, ne?
Absolut.
Die Angst, den Job zu verlieren, den Ruf zu ruinieren oder online gecancelt zu werden. Das diktiert unser Verhalten ja oft viel stärker als unsere eigenen tiefen inneren Überzeugungen.
Richtig. Und dazu kommt sein zweiter Punkt, ein fehlendes Greifen der ultimativen Konsequenzen. Hamon argumentiert in seinem Skript, dass die Vorstellung von so einer ewigen Verdammnis oder endgültigem spirituellen Verlust heute stark verdrängt wird.
Mhm.
Und weil diese extreme Fallhöhe im modernen Bewusstsein fehlt, schwindet auch diese empfundene Dringlichkeit, lebensverändernde Botschaften mutig weiterzugeben. Damals war der Kontrast zwischen Leben und Tod, zwischen Wahrheit und Imperium, halt ungleich schärfer.
Okay. Die Bewegung auf der Straße wächst also paradoxerweise, weil die Angst verpufft.
Ja.
Aber, und hier wird's ja wirklich interessant, wenn der unangefochtene intellektuelle Führer einer Bewegung plötzlich physisch von der Bildfläche verschwindet, dann entsteht doch unweigerlich ein Machtvakuum, oder?
Oh ja.
Und da drängen sich doch sofort Leute nach vorne, die ganz eigene, vielleicht nicht so hehre Agenten haben.
Ganz genau. Die menschliche Natur verabscheut ein Vakuum. Hamon identifiziert in den Quellen zwei völlig konträre Gruppen von Predigern, die da plötzlich in Rom aktiv wurden.
Okay.
Die erste Gruppe, die agierte aus gutem Willen und Loyalität. Die verstanden, dass Paulus ja zur Verteidigung des Evangeliums dort festsaß und hielten ihm sozusagen den Rücken frei.
Und die andere Gruppe?
Diese zweite Fraktion, die predigte aus Neid, Rivalität und blankem, eigennützigem Ehrgeiz.
Krass.
Ja, die betrachteten die Gefangenschaft von Paulus als ihre goldene berufliche Eintrittskarte. Ihr Ziel war es wirklich, ihm in seiner Haft noch zusätzlichen mentalen Stress zu bereiten und diese Lücke auf Roms Straßen zu nutzen, um sich eine eigene Anhängerschaft aufzubauen.
Die wollten ihn quasi als Galionsfigur ablösen.
Exakt.
Das erinnert mich total stark an Dynamiken in der Wirtschaft, also heute. Stell dir vor, ein Konkurrent baut eine riesige Marketingkampagne auf. Und die zielt im Grunde nur darauf ab, dein Produkt schlecht zu machen oder dir Kunden durch Verwirrung abzuwerben. Die tun das aus reiner Gehässigkeit.
Ja, kenne ich.
Aber weil sie dadurch permanent den Namen deiner Marke in die Öffentlichkeit tragen, steigen am Ende einfach global deine eigenen Verkaufszahlen.
Das ist echt ein sehr treffendes Bild. Und die Reaktion von Paulus auf diesen Versuch, ihn abzusägen, die ist psychologisch bemerkenswert. Hamon zitiert hier Vers 18.
Was sagt er da?
Er schreibt sinngemäß, egal ob sie es unter einem falschen Vorwand tun oder aus echter Überzeugung, die Kernbotschaft von Christus wird verkündet und allein darüber freue ich mich.
Wahnsinn. Das erfordert ein massives Zurückstellen des eigenen Egos, oder?
Absolut.
Ich meine, die allermeisten Anführer heute würden doch toben und rufen, hey, das ist meine Bewegung, ihr stehlt mir das Rampenlicht und zerstört hier mein Lebenswerk.
Ja, aber er entkoppelt hier die persönliche Kränkung völlig vom übergeordneten Ziel. Hamon stellt ihm eine andere Schriftstelle gegenüber, um zu zeigen, dass Paulus aber keineswegs inhaltlich gleichgültig war, ne?
Ah, okay.
Im Galaterbrief in Kapitel 1, da verflucht Paulus in schärfstem Tonfall all jene, die ein anderes, also inhaltlich verfälschtes Evangelium predigen.
Ah, verstehe. Das heißt, in Rom war die Information an sich völlig korrekt, nur die Motivation dieser Überbringer war toxisch.
Genau. Und was Hamon daraus für unseren modernen Kontext ableitet, ist im Grunde ein Plädoyer für emotionale und strategische Reife.
Wie meint er das genau?
Er sagt, es ist absolut legitim, fragwürdige Motive bei anderen Akteuren oder anderen Organisationen kritisch zu benennen. Man muss toxisches Verhalten nicht gutheißen.
Klar.
Aber man sollte halt die innere Größe besitzen, sich über ein positives Makroresultat zu freuen, anstatt sich auf der Mikroebene von persönlichem Neid oder Konkurrenzkampf auffressen zu lassen.
Wow, das ist echt stark. Wenn wir diese wachsende Dynamik jetzt mal weiterdenken, eine Idee breitet sich aus, teils durch loyale Anhänger, teils durch diese ehrgeizigen Rivalen. Die pure Lautstärke in Rom nimmt also extrem zu.
Mhm.
Das bedeutet doch unweigerlich, dass man ab einem bestimmten Punkt auf massiven intellektuellen Widerstand der römischen Elite stößt. Wie geht das Quellenmaterial denn mit dieser intellektuellen Frontlinie um?
Paulus spricht in seinem Brief von der Verteidigung des Evangeliums. Hamon nennt dies die Disziplin der Apologetik. Und der Fokus liegt hierbei auf der Beseitigung von sogenannten Defeater Beliefs.
Okay, also tiefliegende Überzeugungen, die wie so eine intellektuelle Straßensperre wirken.
Ganz genau so kann man sich das vorstellen. Das sind Grundannahmen, die es dem Verstand einer Person völlig unmöglich machen, eine neue Wahrheit auch nur in Betracht zu ziehen, weil sie einer bereits existierenden Prämisse widerspricht.
Verstehe.
Diese Blockaden müssen argumentativ abgebaut werden. Doch Hamon fügt sofort eine gewaltige Einschränkung hinzu. Er sagt, man kann niemanden durch reine Logik zur inneren Umkehr, also in das sogenannte Königreich, hinein argumentieren.
Moment, hat Hamon da nicht diese eine Anekdote aus seiner Zeit in der Studentenarbeit an so einer großen Universität geteilt?
Ja, genau die.
Die fand ich nämlich beim Lesen extrem spannend.
In der Tat, Harmon verbrachte Jahre damit, täglich in hochkomplexe theologische und philosophische Debatten mit säkularen Studenten verwickelt zu sein. Und irgendwann erkannte er so ein wiederkehrendes Muster.
Welches Muster?
Er merkte, unzählige dieser scheinbar intellektuellen Einwände waren in Wirklichkeit gar keine intellektuellen Hürden. Das waren Nebelkerzen. Auf Englisch nennt er das die Smokescreen-Taktik.
Okay, lass uns das mal greifbar machen für die Hörer. Das ist ja ein Werkzeug, das man eigentlich ständig gebrauchen kann.
Oh ja.
Stell dir vor, du sitzt bei einer Familienfeier und diskutierst mit einem Verwandten über ein politisches oder ethisches Thema. Und der wirft dir andauernd neue Statistiken, Nebenschauplätze und Was-wäre-wenn-Szenarien an den Kopf. Und du kommst überhaupt nicht mehr zum Kern der Sache.
Klassiker.
Wie genau entlarvt man diese Nebelkerzen laut Hamon?
Hamons Methode ist da bestechend direkt. Wenn er merkte, dass die Argumente sich nur noch im Kreis drehten, stellte er die gesamte Diskussion mit einer einzigen hypothetischen Schlüsselfrage auf den Prüfstand.
Und die lautet?
Er fragte sein Gegenüber, Lass uns annehmen, ich könnte all deine Fragen und intellektuellen Einwände hier und jetzt zu deiner absolut vollsten Zufriedenheit beantworten. Würdest du dann dein Leben ändern und Christus übergeben?
Wow. Und die Antwort darauf zwingt das Gegenüber natürlich sofort, die Karten auf den Tisch zu legen.
Genau. Und die Antwort, die er auf diese Frage meistens erhielt, war ein schlichtes Nein.
Das enttarnt ja die gesamte vorherige Diskussion.
Komplett.
Es beweist ja schwarz auf weiß, dass das fehlende Wissen oder diese vermeintlich unlogische Prämisse gar nicht das eigentliche Problem waren.
Richtig. Harmon folgert daraus, dass der tatsächliche Widerstand in den allermeisten Fällen nicht in einem Mangel an plausiblen Argumenten liegt, sondern in einer tiefen persönlichen Unwilligkeit, den eigenen Lebensstil, die eigenen Gewohnheiten oder die Autonomie aufzugeben.
Das macht total Sinn.
Die Logik wird lediglich als so ein gesellschaftlich akzeptables Schutzschild vorgeschoben, um sich vor der Notwendigkeit einer inneren Veränderung zu bewahren.
Mhm.
Wenn man als Verteidiger einer Idee dieses Muster rechtzeitig erkennt, dann erspart man sich endlose und völlig fruchtlose Debatten.
Okay. Wenn man sich all diese Ebenen mal ansieht, also die ständige physische Überwachung, dann diese neidischen Konkurrenten auf den eigenen Straßen, die endlosen intellektuellen Grabenkämpfe.
Ja, da kommt einiges zusammen.
Da stellt sich mir ehrlich gesagt eine ganz banale Frage. Wie hält ein Mensch wie Paulus das 5 Jahre lang aus, ohne psychologisch komplett zu zerbrechen oder extrem zynisch zu werden?
Das ist die entscheidende Frage.
Ich meine, menschlich betrachtet ist das doch eine absolute Verschwendung seines enormen Potenzials.
Ja, also jede Karriereberatung würde heute vermutlich zu einem radikalen Strategiewechsel raten. Die instinktive Reaktion eines jeden Menschen in so einer andauernden Krise ist ja die Suche nach dem Sinn durch das Warum.
Wir fragen, warum passiert mir das, ne?
Oder warum lässt Gott das zu? Paulus hingegen verlagert den Fokus laut den Quellen auf das Wie.
Wie meinst du das?
Seine Leitfrage ist: Wie können diese spezifischen, restriktiven Umstände genutzt werden, um das übergeordnete Ziel voranzutreiben? Und aus dieser fundamentalen Haltung leitet Harmon eine 4-stufige Anwendung ab.
Okay, wie sieht die aus?
Aufgeteilt in Denken, Glauben, Fühlen und Handeln.
Lass uns da mal durchgehen. Wie ändert man dann das Denken, wenn man buchstäblich an einen bewaffneten Wächter gekettet ist?
Der erste Schritt, das Denken, verlangt laut Harmon ein radikales Umkalibrieren unserer Werte. Wir müssen intellektuell akzeptieren, dass Gottes höchstes Ziel für unser Leben eben nicht unser persönlicher, physischer oder emotionaler Komfort ist.
Puh, das trifft aber einen massiven, wunden Punkt in unserer modernen Lebensrealität.
Absolut.
Wir leben ja in einer Gesellschaft, die Komfort, Selbstverwirklichung und Schmerzfreiheit als die höchsten existenziellen Güter überhaupt definiert.
Richtig.
Die bloße Idee, dass ein übergeordneter Zweck wichtiger sein könnte als mein ganz persönliches Wohlbefinden und dass ausgerechnet meine tiefsten Einschränkungen meine effektivsten Werkzeuge sein könnten, das ist heute geradezu skandalös.
Es ist ein totaler Gegenentwurf zum modernen Zeitgeist. Und das führt uns direkt in Harmons 2. Punkt, den Glauben.
Okay.
Es reicht halt nicht, dass nur intellektuell zu wissen. Man muss aktiv darauf vertrauen, dass Gott ausnahmslos alle Umstände, auch die dunkelsten und schmerzhaftesten, für einen Zweck nutzen kann. Harmon ist hier sehr präzise. Er sagt nicht, dass der Schmerz dadurch verschwindet oder irgendwie bagatellisiert wird.
Nein, natürlich nicht. 5 Jahre Gefangenschaft sind objektiv furchtbar.
Genau. Aber sie sind im Lichte eines größeren Zwecks eben nicht sinnlos.
Okay, das intellektuelle Verstehen und dieses Vertrauen, das ist ja eher so die interne Arbeit, oder? Was ist mit dem 3. Punkt, dem Fühlen?
Mehr nach einem bequemen, reibungslosen Tag zu streben, sollen wir in uns eine echte, spürbare Sehnsucht danach kultivieren.
Wonach genau?
Dass unsere tiefsten Überzeugungen, in diesem Fall eben das Evangelium, echten Fortschritt machen. Und zwar selbst dann, wenn das auf Kosten unserer eigenen Bequemlichkeit geht.
Und wie manifestiert sich das dann im Handeln? Also dem 4. Schritt? Man kann ja schlecht losgehen und sich verhaften lassen, nur um den gleichen Effekt zu erzielen.
Nein, die praktische Umsetzung, die Harmon da vorschlägt, die ist eigentlich bemerkenswert und spektakulär, aber dafür hochgradig effektiv.
Was schlägt er vor?
Er rät dazu, ganz gezielt und ausdauernd für eine spezifische Person im eigenen Umfeld zu beten. Das Ziel dieses Gebetes ist es, eine offene Tür für ein tiefergehendes Gespräch zu finden.
Aber beten allein reicht da nicht, nehme ich an?
Nein. Der kritische Erfolgsfaktor liegt im 2. Teil dieser Handlungsanweisung.
Okay.
Man muss vorbereitet sein, auch hindurchzugehen, wenn sich diese Tür dann unvermittelt öffnet. Hammond teilt hier am Ende eine sehr persönliche Beobachtung im Skript.
Was hat er erlebt?
Er gibt ganz unumwunden zu, dass er selbst in der Vergangenheit mehrfach genau solche Chancen komplett verpasst hat. Er hatte intensiv um eine Gelegenheit gebeten, aber als die Person dann im Alltag plötzlich eine tiefere Frage stellte oder eine Schwäche zeigte, da war er mental so unvorbereitet oder von seinem eigenen Alltag abgelenkt,
dass er den Moment ungenutzt verstreichen ließ.
Ganz genau.
Das ist extrem ehrlich und absolut nachvollziehbar.
Ja.
Wer von uns kennt das nicht?
Ja, eben.
Man wünscht sich so sehr eine Gelegenheit, etwas Wichtiges anzusprechen. Und wenn der Moment dann wirklich da ist, ist man so perplex, dass man schnell wieder über das Wetter redet.
Richtig. Es illustriert perfekt das Spannungsfeld, in dem sich diese ganzen Quellen bewegen. Wir neigen halt dazu, immer so lineare, strategische Pläne für unser Leben und unseren Einfluss zu machen.
Mhm.
Die Geschichte von Paulus in Rom zeigt uns hingegen, dass die Realität oft von scheinbar ironischen Umkehrungen geprägt ist. Hormann fordert uns hier wirklich heraus, unsere eigene Biografie inklusive all der Rückschläge und Begrenzungen durch diese Linse des übergeordneten Zwecks völlig neu zu bewerten.
Also wenn wir all die Fäden dieser Session jetzt mal zusammenziehen, dann haben wir hier wirklich das ultimative historische Judo-Manöver seziert.
Ja, das kann man so sagen.
Paulus nimmt die enorme Wucht, die psychologische Härte und die Unterdrückung seiner Verhaftung und lenkt diese Energie komplett um. Er macht sie zum primären Treibstoff für eine globale Bewegung.
Mhm.
Seine jahrelange Begrenzung in den römischen Mauern war nicht das Ende seiner Karriere. Es war definitiv nicht die Ersatzbank.
Überhaupt nicht.
Im Gegenteil, es war das absolut beste Setup, das er jemals hätte bekommen können, um die einflussreichsten Entscheidungsträger der damaligen Weltmacht überhaupt zu erreichen.
Diese Geschichte demonstriert wirklich eindrucksvoll, dass wahre Resilienz weit darüber hinausgeht, Hindernisse einfach nur stoisch zu ertragen oder irgendwie zu überleben.
Ja.
Wirkliche Resilienz bedeutet, das Hindernis selbst strategisch als Werkzeug in den eigenen Auftrag zu integrieren.
Und mit diesem Bild möchte ich dich, der du uns gerade zuhörst, für heute entlassen. Wirf doch mal einen ganz ehrlichen Blick auf das, was dich aktuell am allermeisten zurückhält. Du kennst es ganz genau, diese eine massiv frustrierende Einschränkung in deinem Leben.
Mhm.
Vielleicht ist es eine gesundheitliche Diagnose, ein finanzieller Engpass, eine völlig festgefahrene berufliche Situation oder eine familiäre Verpflichtung, die dir einfach alle Kraft raubt.
Genau dieses Gefühl der Ersatzbank, das wir am Anfang besprochen haben.
Exakt. Das Ding, das du am liebsten mit einem Fingerschnippen für immer aus deiner Biografie streichen würdest.
Ja.
Was wäre, wenn du die Perspektive einmal komplett drehst? Was wäre, wenn genau diese schmerzhafte Einschränkung in Wahrheit nicht dein Gefängnis ist, sondern exakt die Plattform, die du brauchst, um Zugang zu Menschenerfahrungen und einer Tiefe zu bekommen, an die du ohne diese Ketten niemals herangekommen wärst? Denk mal drüber nach.